Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Verse 24 bis 30. Unkraut unter dem Weizen. Matthäus 13, Verse 24 bis 30. Das Gleichnis legte er ihnen vor, also Jesus den Jüngern, und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Liebe Gemeinde Jesu Christi, in meiner letzten Predigt hatten wir den ersten Teil dieses Kapitels betrachtet, das sogenannte Gleichnis vom Sämann. Der Sämann streut seine Saat auf die Erde und je nachdem, auf was für einen Boden die Saat fällt, geht sie entweder gleich wieder ein oder nach einiger Zeit wieder ein, oder sie blüht auf und bringt in verschiedenem Maße Frucht. Und wir hatten gesehen, dass hiermit ein Bild von den Hörern des Evangeliums gezeichnet wird. So wie ihr Herz eingestellt ist, so reagieren sie auf das Wort, das ihnen verkündet wird. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Gleichnis befassen. Und auch in diesem Gleichnis zieht der Herr Jesus Christus ein Bild aus dem Ackerbau heran. In meiner Übersetzung ist der Abschnitt überschrieben mit das Gleichnis vom Weizen, vom Unkraut unter dem Weizen. Bevor ich Schwierigkeiten und alles weitere zu sprechen komme, möchte ich nochmal kurz an das erinnern, was wir beim letzten Mal über den Sinn der Gleichnisse gehört haben. Es geht in den Gleichnissen darum, einen geistlichen Sachverhalt, eine geistliche Wahrheit, die nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, anhand eines bekannten Umstandes aus dem Alltag anschaulich zu erklären. Und damit wird ein zweifacher Zweck erfüllt. Einerseits werden die Hörer mittels des Gleichnisses und wegen des Gleichnisses zur Erkenntnis der Wahrheit und zum Glauben gebracht. Dagegen werden andere Hörer durch dieselben Gleichnisse und trotz dieser Gleichnisse in ihrem Unverständnis und Unglauben verhärtet, sodass sie, um eine bekannte Redensart zu bemühen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ebenso wie beim vorigen Mal gibt uns die Schrift auch bei diesem Gleichnis, beim heutigen Gleichnis, eine Hilfestellung. Auch dieses Gleichnis legt Jesus den Jüngern auf deren Nachfrage hin persönlich aus. Kurioserweise erst, nachdem er zwei weitere Gleichnisse gebracht hat. Aber lasst uns diese Erläuterung ruhig noch einmal gemeinsam lesen. Die findet sich in den Versen 37 bis 43. Von Matthäus 13. Volksmenge ist weg. Die Jünger fragen Jesus, ob er ihnen das Gleichnis auslegen könne. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit die Auslegung durch Jesus selbst. Worum geht es also in diesem Gleichnis? Offensichtlich geht es um zwei sehr gegensätzliche Gruppen. Kinder des Reichs und Kinder des Bösen. Und dieser Gegensatz kommt auch zum Ausdruck in den anderen erwähnten Widersachern. Sohn des Menschen und Teufel. Und auch in der Endbestimmung Verherrlichung bzw. Feuerofen. Aber ist das alles? Gibt dieses Gleichnis einfach nur einen Zustand wieder? Nein, es geht um mehr. Es geht hier nicht nur um das Ob, sondern auch und vor allem um das Warum und das Wozu. Dieser Abschnitt des Wortes Gottes ist wie alle übrigen auch nicht bloß Erzählung, sondern auch Ermahnung und Trost für die Hörer. Wir sollen nicht nur einen bekannten Sachverhalt wiedererkennen, sondern auch neuen Ansporn für unser Glaubensleben gewinnen. Einmal die Elemente dieses Gleichnisses und das ergibt. Wir hatten schon gesagt, dass es erneut ein Bild aus dem Landbau ist. Ein Bild, das jeder Hörer, damals jeder Bewohner des Nahen Ostens sehr gut kannte und einordnen konnte. Und ich glaube, auch für uns dürfte es in dieser Hinsicht kaum Schwierigkeiten geben. Zunächst mal die allgemeine Umgebung. Es geht um einen Acker. Und wie der Herr selbst erklärt, steht dieser Acker stellvertretend für die Welt. Einige Ausleger sind ja auch zu dem Schluss gekommen, der Acker stehe hier für die Gemeinde oder noch konkreter für eine beliebige Gemeinde vor Ort, zum Beispiel unsere Gemeinde hier. Demnach würden sich also verschiedene Menschen in der Gemeinde befinden, darunter auch solche, die eigentlich nicht hineingehören. Nun gut, damit könnten wir vielleicht gerade noch akkord gehen. Aber dann betrachten Sie das Gleichnis weiter. Sie erblicken die Frage der Knechte bezüglich des Unkrauts und die Antwort des Herrn. Und Sie kommen zu dem Schluss, dieses Gleichnis lehre uns Toleranz. Der Herr verbietet doch, das Unkraut auszureißen. Darum sei etwa die Gemeindezucht etwas Unbiblisches. Vielmehr müssten wir alles und jeden dulden, denn uns stehe kein Urteil und erst recht kein Eingreifen zu. Das erledige, wenn überhaupt, der Herr am Ende selbst. Nun ist das ganz sicher nicht die Bedeutung dieses Gleichnisses, wie wir hoffentlich im weiteren Verlauf noch sehen werden. Aber zu einer solchen Deutung kann man leicht kommen, wenn man nicht auf die Worte der Schrift achtet, sondern von vornherein den Acker mit der Gemeinde oder in diesem Fall eben der Ortsgemeinde gleichsetzt. Der Herr sagt in Vers 38 unmissverständlich, der Acker ist die Welt. Und damit ist wirklich die Welt, diese sichtbare Wirklichkeit also gemeint. Das Hier und Jetzt, in dem sich die Gemeinde befindet. Wir kennen alle die Formulierung in der Welt, aber nicht von der Welt. Zusammengefasst aus Johannes 17. So ist es mit der Gemeinde Gottes, so ist es mit uns. Wir sind in dieser Welt, hier und jetzt, aber wir sind nicht von der Welt, nicht Teil dieser Welt, keine Untertanen des Fürsten der Welt mehr. Nein, wir sind Bürger eines neuen Reiches. Eines Reiches, das von außen, von oben in diese Welt gekommen ist. Das Reich der Himmel. Und wir sind, wie es in Kolosser 1,13 heißt, von Gott errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind aus einem Reich in ein anderes versetzt worden, aber doch sind wir immer noch hier. Es ist, als wäre uns die Staatsbürgerschaft eines anderen Staates verliehen worden, aber bis auf Weiteres blieben wir hier im Lande, mit allen positiven, aber auch negativen Konsequenzen. Und dieses Land, in dem wir uns befinden, in dem sich die Gemeinde befindet, das ist also die sogenannte Welt. Und in unserem Gleichnis ist das der Acker. Gleichnis also nicht nur eingeengt um die Ortsgemeinde, sondern es geht um die gesamte Kirche, um das ganze Volk Gottes, um den ganzen Leib Christi. Wie er sich, und das ist der springende Punkt, hier in der Welt offenbart. Die Gemeinde, die Söhne des Reichs, die im Prinzip nicht von der Welt ist, die sozusagen etwas Außerirdisches ist, die wird hier in der Welt gerufen und geformt. Hier zeigt sie sich, so wie Weizen auf einem Feld gesät wird und heranwächst. Und ebenso wie der Weizen auf dem Acker heranwachsen muss, gegen viele Widrigkeiten, bis er schließlich geerntet wird, so führt die Gemeinde ihr Dasein hier in der Welt bis zu deren Ende. Aber der Weizen bleibt nicht allein auf dem Acker. Als der Bauer die Aussaat beendet hat und die Nacht hereinbricht und alles Volk schläft, da kommt sein Feind und sät zwischen die Furchen Unkraut. Der Feind wird uns sofort als der Teufel vorgestellt, der die Söhne des Bösen heranzieht, die Söhne der Finsternis, den Samen der Schlange. Bezeichnenderweise findet diese Handlung bei Nacht statt. Das deutet nicht nur auf die finsteren Absichten des Satans hin, sondern sicher auch darauf, dass er sein Werk unauffällig, fast unbemerkt verrichtet. Wenn der Teufel in den Kreis der Söhne des Reichs einbricht, dann kündigt er sich nicht mit Pauken und Trompeten und Fanfarengeschall an. Er arbeitet subtil. Er verstreut seine Saat im Verborgenen, sodass es niemand bemerkt. Verweilen wir mal einen Augenblick bei diesem Begriff des Unkrauts, der hier als Bild für die gottlose Saat des Satans verwendet wird. In den allermeisten Übersetzungen dürfte sich hier das Wort Unkraut finden. Nun ist es aber interessant, dass im Original nicht ein allgemeiner Begriff für unerwünschte Pflanzen steht, also Unkraut im weiteren Sinne, sondern eine ganz bestimmte Pflanze gemeint ist, nämlich der sogenannte Lolch. Wer kennt Lolch? Also ich kannte Lolch eigentlich nicht, aber ich habe mich kundig gemacht. Lolch ist eine Gräsersorte, eine Art, nennen wir es mal Wildgetreide. Einige Varianten sind sogar giftig. Und das Besondere an diesem Lolch ist, und das ist das Interessante auch in diesem Gleichnis, dass er im frühen Wachstumsstadium von normalem Getreide bzw. Weizen nicht zu unterscheiden ist. Die Leuchhalme sehen genauso aus wie Weizen. Erst wenn die Pflanzen Frucht ansetzen, wenn also die Ähre mit den Körnern sich bilden sollte, dann zeigt der Lolch eine schwarze Krone und damit sein wahres Gesicht. Und darum heißt es in unserem Gleichnis, als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Wenn es sich bei dem Unkraut um Brennnesseln oder Disteln oder Ackermelde oder irgendetwas anderes gehandelt hätte, ein leicht erkennbares Kraut, dann würde uns dieser Vers doch sehr verwirren. Aber das Unkraut in unserem Text, es wächst wie Weizen, es sieht aus wie Weizen und kann erst wenige Wochen vor der Ernte als schädlich identifiziert werden. Was für ein erstaunlich treffendes Bild ist das nicht für die Kirche, wie sie sich in der Welt offenbart. Neben dem Weizen, auf dem gleichen Feld, in der gleichen Furche selbst, dort wächst das Unkraut mit heran. Es teilt nicht nur den Regen und den Sonnenschein, sondern es genießt wie das gute Getreide auch alle Aufmerksamkeit und besondere Behandlung durch den Bauern und seine Knechte. Erst spät zeigt er allen sein wahres Gesicht. Denken wir an die erste Schriftlesung zurück. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Auch wenn es zuweilen so aussieht, als stehe nur guter Weizen im Feld, kommt eines Tages der Lolch, das Unkraut, zum Vorschein. Nicht etwa, weil Weizen zu Lolch geworden wäre, sondern weil der Lolch schon immer Lolch war, niemals Weizen. Und so finden wir in diesem Gleichnis also ein Abbild der christlichen Kirche und derer, die nur dem äußeren Schein nach Kirche sind. Und das können Heuchler in einer speziellen Gemeinde sein, das können große oder kleine Organisationen sein, die nur dem Namen nach christlich oder Kirche sind. Das können selbst Menschen sein, die nur am Rande mit dem Christentum verbunden sind, die zum Beispiel nur bestimmte, etwa ethische Aspekte in der Lehre der Kirche begrüßen, die also im Dunstkreis des allgemeinen Humanismus und Gutmenschentums angesiedelt sind. All diese Gruppen werden früher oder später als Unkraut identifiziert, wie es auch in unserem Gleichnis der Fall ist. Die Knechte entdecken also nun das Unkraut und sind äußerst besorgt. Nicht nur wundern sie sich, wo es herkommt, sondern sie sorgen sich auch aus einem anderen Grund. Sie wissen, dass das Unkraut den Nutzpflanzen, also dem Weizen, wichtiges Wasser und Nährstoffe wegnimmt. Dass also der Weizen in seinem Wachstum eingeschränkt wird. Denken wir zum Beispiel mal auch zurück an die vorige Predigt und das dornige Feld. Und die Dornen, die junge Saat ersticken. Daran denken die Knechte. Zum anderen fürchten sie wohl auch, dass die Unkräuter am Ende die ganze Ernte verunreinigen und unbrauchbar machen könnten. Ihre Sorge gilt also dem Weizen und einer guten Ernte für ihren Herrn. Und diese Sorge ist durchaus gerechtfertigt. Übrigens wird uns nicht mitgeteilt, wer diese Knechte sind. In der Auslegung des Gleichnisses durch Jesus werden die Knechte mit keinem Wort erwähnt. Und das kann nichts anderes bedeuten, als dass sie für das Verständnis des Gleichnisses nicht wichtig sind. Wer diese Knechte sind, spielt keine Rolle im Hinblick auf den Zweck, den das Gleichnis erfüllen soll. Wir können natürlich mutmaßen, um was für Leute es sich handeln könnte. Denn offenbar sind es ja Leute, die dem Herrn in einer besonderen Weise bei der Bearbeitung seines Ackers und seines Getreides helfen. Hier haben wir sicherlich an die Aufseher, an die Ältesten zu denken. Eine solche Deutung ist nicht nur legitim, sondern auch durchaus einleuchtend. Aber nochmal, es geht im Gleichnis nicht vordergründig um die Knechte, sondern um das Schicksal des Weizens. Was geschieht mit dem Weizen? Wie rettet man den Weizen? Wie soll man des Unkrauts Herr werden? Was also soll man gegen das Unkraut tun? Die Knechte schlagen die naheliegendste Lösung vor. Ausreißen, weg damit. Denn wir wollen doch ein schönes, großes, sauberes Weizenfeld haben. Wir müssen die Welt reinigen, wir müssen das Werk des Teufels Stück für Stück zurückdrängen, sodass am Ende die ganze Welt im Licht Gottes erglänzt. Eine solche Erwartung ist in der Kirche weit verbreitet. Die Erwartung einer vollständig verchristlichten Welt. Und würde der Herr in dem Gleichnis dem Vorschlag seiner Knechte folgen, dann hätten wir allen Grund, diese Erwartung zu teilen. Aber der Herr hält sie zurück. Lasst es. Denn es könnte sein, dass ihr damit dem Weizen erst recht schadet. Lasst das Unkraut stehen. Lasst sie miteinander wachsen bis zur Ernte. Vers 30. Warum? Welchen Grund nur hat der Herr, den vernünftigen Vorschlag der Knechte zurückzuweisen? Welches Interesse könnte er daran haben, das Unkraut bis zur Ernte durchzuschleppen? Ich denke, wir können hier mehrere Gründe anführen. Er hat das Unkraut ja deshalb im Boden, weil er die Hoffnung hegt, dass es sich im Laufe der Zeit in Weizen verwandelt. Vielleicht will er dem Unkraut noch eine Chance geben. Gut, eine solche Vermutung ist sicherlich absurd. Das würde das Wesen der Gleichnisse ad absurdum führen und ins Lächerliche ziehen, die ja verborgene Wahrheit mittels anschaulicher, alltäglicher, wirklicher Vorgänge verdeutlichen wollen. Unkraut wird nicht zu Weizen, ebenso wenig wird Weizen zu Unkraut. Nein, viel naheliegender ist doch, dass beide Pflanzen im Ratschluss Gottes ihren vorherbestimmten Platz einnehmen sollen. Es ist der Wille Gottes, dass diese beiden Saaten, Weizen und Unkraut, beziehungsweise Söhne des Reichs und Söhne des Bösen, nebeneinander aufgehen und sich entwickeln und sich heranbilden. Ja. Wir sollten erkennen, dass sich die Aufmerksamkeit des Herrn, des Bauern, in diesem Gleichnis nicht auf ein makelloses Weizenfeld richtet, sondern auf die Ernte. Die Ernte nimmt in der Auslegung des Gleichnisses den größten Raum ein. Alles läuft auf die Ernte hinaus. Und solange die Zeit der Ernte noch nicht gekommen ist, sollen Weizen und Unkraut nebeneinander auf dem gleichen Feld verbleiben. Und warum macht der Herr diese Wahrheit deutlich? Um sein Volk zu trösten. Tatsache, dass es falsche Christen gibt. Die Tatsache, dass gesunde Gemeinden möglicherweise im Laufe der Jahre abdriften. Die Tatsache, dass ein treues Bekenntnis zur Wahrheit des Wortes Gottes außerhalb und manchmal selbst innerhalb der Kirche auf stärksten Widerstand stößt, all das soll die Kinder des Reichs nicht verunsichern, sondern sie und wir sollen wissen, dass sich all dies im Rahmen von Gottes Vorsehung bewegt. In der Welt wird es immer den Gegensatz zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange geben. Und gerade dort, wo das Reich der Himmel hier in der Welt sichtbar Gestalt annimmt, da tritt der Satan doch gerade auf den Plan. Aber das soll uns nicht beunruhigen. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält. Und dass er alles zu unserem Besten geschehen lässt. Diese unbedingte Treue Gottes zu seinem Volk sollen wir an diesem Gleichnis und an der Antwort des Herrn an seine Knechte erkennen. Keine Sorge, ich weiß um das Unkraut, aber lasst es. Ich habe alles unter Kontrolle im Blick auf die Ernte. Die Pforten des Totenreiches werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Das wäre also ein Grund, warum das Unkraut im Boden bleiben soll. Ein Trost für die Kinder Gottes und Stärkung ihres Vertrauens in Gottes Treue und Fürsorge, gerade im Angesicht der Feinde. Ein weiterer Grund wird uns direkt genannt. Das Entfernen des Unkrautes könnte dem Weizen Schaden zufügen. Weizen auch noch ausreißt. Die Existenz des Unkrauts dient dem Weizen in gewisser Weise offenbar zum Vorteil. Sicher haben wir hier an Römer 8, 28 zu denken. Ich hatte es eben bereits erwähnt, dass alles zu unserem Besten dient. Würde es also keine Söhne des Bösen mehr in der Welt geben, könnten die Söhne des Reiches Schaden nehmen. Und die Tatsache, dass das Böse in der Welt ist, übrigens dürfen wir hier insbesondere auch an unsere eigene sündige Natur denken, diese Tatsache also ist für unser geistliches Leben als Bürger des Reiches der Himmel nützlich. Denn es spornt uns an zur Wachsamkeit vor den Verlockungen der Welt. Es spornt uns an, ja, es zwingt uns geradezu, immer fester Wurzeln zu schlagen in dem guten Boden. Das heißt, immer tiefer in der Wahrheit des Wortes Gottes verankert zu sein. Immer tiefer mit Christus vereint zu sein durch den Glauben. Bedenken wir in diesem Zusammenhang, dass die großen Bekenntnisse der Kirche, die wir heute noch unser eigen nennen, nicht in irgendwelchen abgelegenen theologischen Elfenbeintürmen entworfen wurden, sondern mitten in heftigen Glaubensschlachten geboren wurden, im Kampf um die Verteidigung der Wahrheit. Denn welche Stürme der Irrlehre sind nicht unter dem Deckmantel der Kirche über eben diese Kirche hinweggefegt. Unter dem Deckmantel der Kirche denken wir an den Lolch, diesen scheinbaren Weizen. Und welche großartigen und kraftvollen Bekenntnisse sind als Antwort auf diese Heimsuchung entstanden. Somit will auch dieses Gleichnis uns von neuem anspornen, gerade die Präsenz der Widersacher zum Anlass zu nehmen, um nicht zu verzweifeln und zu resignieren, sondern nun erst recht die Waffenrüstung des Glaubens anzulegen, wie sie uns in Epheser 6 vorgestellt wird. Letzter Grund, damit schließe ich erneut ein wenig an das an, was ich bereits gesagt habe. Ein letzter Grund ist, dass Unkraut und Weizen, Söhne des Bösen und Söhne des Reichs, die Zeit bekommen sollen, um heranzureifen und ihre volle Frucht zu tragen. Sie bleiben das, was sie sind, aber sie reifen heran bis zur Zeit der Ernte, bis zur Zeit des Gerichts, das sie am Ende der Weltzeit erwartet. Die Gottlosen verschwinden nicht einfach im Laufe der Zeit von der Bildfläche, sondern sie reifen heran. Sie füllen ihren Becher mit Gräueln und Ungerechtigkeit und sie verfassen damit ihre eigene Anklageschrift. Und gerade dort tun sie das, wo sie das Reich Gottes wahrnehmen oder es zumindest vermuten. Da verleihen sie ihrem Hass auf Christus und seine Gemeinde in allen erdenklichen Formen Ausdruck. Tja, und damit erfüllen sie unbemerkt und unwissentlich den Ratschluss Gottes, der sie von Anfang an verworfen hat, aber sie wegen ihrer hier begangenen Sünden verurteilen wird, sodass sie keine Entschuldigung haben. Auf das Unkraut wartet das Feuer, und dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Aber die Gerechten, die dürfen der Ernte und damit dem Gericht mit Freude entgegenblicken. Denn nicht nur die, die Gesetzlosigkeit verübt haben, werden dann aussortiert werden, wie eben gesehen, sondern auch, und das sollte uns im Vers 41 nicht entgehen, alle Ärgernisse. Ja, nicht nur das Unkraut wird entfernt, sondern auch alles Unnütze, Schädliche und Hinderliche, was dem Weizen selbst anhaftet. All unsere Mängel, all unsere Gebrechen, all unsere Unvollkommenheiten, all unsere Zweifel und all unsere Nöte, all das wird von uns genommen werden. Für all diese Folgen unserer Sünde wird im neuen Reich Gottes kein Platz sein. Wir werden vollkommen reingewaschen sein im Blut Jesu Christi. Und wir werden so völlig mit ihm vereint sein, dass wir vollständig an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Mit einem Wort, wir werden leuchten wie die Sonne. All das hat der Herr im Blick. Unsere Verherrlichung in Christus und damit seine eigene Verherrlichung, darauf verwendet er alle Aufmerksamkeit. Wenn wir hier unten auf dem Unkraut dieser Welt ausgesetzt sind, sei es von außen oder von innen, aus uns selbst heraus, so dürfen wir dieses Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Erinnern wir uns an eine Predigt, die von uns, die damals schon hier waren, die liegt etliche Monate zurück, ging es um den Begriff das Ende der Welt. Dieser Ausdruck, der uns in der Heiligen Schrift so häufig begegnet. Und da hatten wir gesehen, dass dieses Wort Ende in Wirklichkeit Ziel heißt. Gott hat mit allem, was hier in der Welt geschieht, ein Ziel. Und dieses Ziel heißt Jesus Christus. Er ist, das sagt er selbst von sich, der Anfang und das Ende. Und das können wir frei übersetzen. Und damit schweifen wir gar nicht mal so sehr vom Grundtext ab. Mit er ist der Start und das Ziel. Gott behält sein Ziel im Auge. Er steht treu zu all seinen Verheißungen. Und er wird sie ohne Abstriche erfüllen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und dazu soll uns das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen von neuem Halt, Orientierung, Trost und Zuversicht schenken. Amen.